herzlich willkommen zur super mega Sonderausgabe des Telestammtisch. Heute haben wir zwei ganz besondere Experten hier am Start im Telestammtisch, die eben nicht einfach nur, so wie wir das klassischerweise beim Telestammtisch tun, ein Comic, ein Buch oder einen Film gesehen, also konsumiert haben und dann jetzt ihre Meinung erzählen möchten. Heute haben wir es geschafft, auch die kreativen Köpfe hinter einem Produkt mal vors Mikro zu holen. Und bevor wir jetzt in den folgenden Tagen auch Stück für Stück die ganzen Interviews von der German Comic Con releasen werden, habe ich heute Vertreter, ich möchte mal sagen Künstlerkollektivs vor mir. Und ich fange mal so an. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr?
Ja, hallo, ich bin der Michael Bober. Aber viele kennen mich unter meinem Künstlernamen Bobowitsch oder Bobowitz oder Bobowik. Irgendwie das zu betonen, das überlasse ich Ihnen einzeln. Und ich zeichne Comics und bin quasi auch Teil des Künstlerkollektivs Kabel Comic.
Genau, und ich bin Marco Lackner, auch Teil des Krakel-Comic-Kollektivs, bin 28 Jahre alt und aus Mannheim derzeitig und habe keinen festen Blog oder Sachen, aber immer mal wieder was gehabt, auch mit Künstlernamen und allem Möglichen immer ein wenig gesprungen, deswegen auch nichts ganz Festes wie der Bobowitsch.
Ja, also im zweiten kreativen Leben würde ich mir dann auch vielleicht zwei, drei Gedanken machen über die Griffigkeit von dem Namen und seiner Marktwirkung. Aber jetzt bin ich damit schon verhaftet und bleib jetzt dabei.
Marco, wir hatten das Vergnügen, uns in Bensheim kennenzulernen, bei der Luxor Fantastik Anfang März. Und neben dem reizenden Darko, dem ich auch gleich einen Comic abgenommen habe, den wir demnächst auch in einem schriftlichen Interview haben werden, da stehen wir auch schon in Kontakt, haben wir uns ja auch mal ein bisschen kurz geschlossen und du hast mir die Krakel-Comics vorgestellt. Oder Krakel-Comic. Was ist denn das jetzt eigentlich?
Genau. Also das Krakel-Comic ist, sage ich mal, unser großer Überbegriff, aber wir haben vor allem das Krakel-Comic-Magazin, was wir derzeitig so einmal im Jahr rausbringen. Das ist eine Comic-Anthologie. Da zeichnen bei uns also bis zu 10, ich glaube jetzt auch wieder 11 Leute mit, die kleine Beiträge zu einem gewissen Thema verfassen und das in einem Heft eben letzten Endes zusammen. Deswegen ist es eben ein recht großes Gemeinschaftsprojekt. Auch das war quasi die Grundidee, auch sich mit dem Namen Krakel Comic so ein wenig so ein bisschen zu positionieren und sich lustig zu machen, weil in den Jahren, wo wir das Ganze so aus der Versenkung gehoben haben, da war das so, dass ja noch das Graphic Novel immer heiß diskutiert war und dann haben wir uns daran irgendwann lustig gemacht durch dieses Wortspiel, was der Armin Paar damals so toll hatte, Graphic Novel zum Krakel Comic und so ein bisschen das Gegenkonzept zu feiern.
Und ihr seid irgendwie eine Gruppe cooler Dudes und Dudins, die sich jetzt persönlich privat kennen oder wie läuft das bei euch ab?
Ja, in der Tat. Am Anfang waren wir ein lokaler Stammtisch. Also lokal heißt, aus derselben Stadt kommt. Wir haben uns regelmäßig zum Zeichnen getroffen. Und daraus ist auch so die Idee entstanden, mal was quasi in die Welt hinauszutragen. Mal ein Teil der Comic-Szene zu werden, statt für uns alleine zu wursteln. Und wir haben dann, wie der Marco schon erwähnt hat, ein Krakel-Comic-Flyer rausgebracht. Was sind Krakel-Comics? Und das optisch sehr dann angelehnt an diese berüchtigten Flyer, die es mal gab zu Was sind Graphic Novels? Wo dann eine Frau in einen Laden kommt und fragt, habt ihr Graphic Novels? Und die Verkäuferin sagt, nein, haben wir nicht. Dann kommt die ältere Verkäuferin und sagt, doch, da hinten, hinter den Comics. Und ach ja, und das sind ja keine Comics, sondern was Ernstes. Und da sollten wir halt auf die Schippe nehmen. Und dann haben wir da einen Flyer gemacht, an dem man was PDF angucken kann. Und diese Geschichte geht auch ähnlich. Da kommt eine kunstgebildete Frau zum Comic-Händler und fragt, ja, habt ihr Krakel-Comics da? Und ja, die haben wir da in der Kiste drin. Und das war ganz nett. Das ist daraus entstanden.
Und was irgendwie sagen muss, bei Krakel-Comic, wir kommen tatsächlich mehr oder weniger, also der Urkern so ein wenig aus derselben Stadt, am Bodensee in Friedrichshafen war das damals, sehr entlegen. Und heutzutage ist also quasi noch einer, wenn ich richtig bin, auch tatsächlich noch in Friedrichshafen und die anderen hat so ein bisschen in alle Welt getrieben nach und nach, wie es halt so ist, wenn man aus der kleinen Kleinstadt kommt. Aber genau das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt daran, dass wir halt gesagt haben, ach, Das ist einfach klasse, wenn man das hat eben. Und durch diese Anthologie hat man ja auch noch einen gewissen Kontakt zu verschiedensten Leuten und wächst ja auch manchmal in der Gruppe. Also das Ganze ist ja auch nicht immer nur konstant eine Personengruppe, sondern wir haben da also immer mal wieder auch einen gewissen Austausch dann drin. Und aber so ursprünglich war das tatsächlich dieser Stammtisch, den es mal gegeben hat. Und ich muss leider sagen, ich glaube, kann man so etwa sagen, heutzutage treffen auch wir uns oft, vor allem dann auf den Messen oder bei solchen Events dann letzten Endes und haben dann natürlich auch nochmal vielleicht das der ein oder andere Mal den neue Zeichner, zum Beispiel, wo wir vorher über den Darko gesprochen haben, den habe ich dann neulich auch erst zum ersten Mal kennengelernt, der zeichnet jetzt dann bald wahrscheinlich auch, also hat er auch einen Beitrag für das nächste Magazin zum Beispiel und zum Beispiel der Michael Bober, der kennt ihn noch gar nicht.
Ja,
und da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dann in München mal quasi alle zusammenkommen, das ist dann immer ganz, ganz reizend an der Stelle eigentlich.
Ja. Also wie du hörst, ist quasi die Geografie gegen uns. Also es sind tatsächlich sehr große räumliche Weiten, die man überwinden müsste, um sich mal in Persona zu treffen. Aber es gibt ja heutzutage die segnende Technik, wie eben Skype. Ich kriege kein Geld von Microsoft dafür, dass ich das sage. Und ja, also man kommuniziert dann digital übers Internet.
Und so immer noch, mehr Comic-Messen.
Genau. Und da lernen wir auch neue Leute kennen. Also es ist jetzt, es hat quasi sehr lokal angefangen, aber man kommt dann auf die Messen, man lernt Leute kennen, die man früher nur als quasi von deren Blogs kannte oder anderen Anthologien und dann hat man auf einmal ein Gesicht dazu und dann eine Person und dann kommt man ins Gespräch und man findet sich sympathisch und dann, wenn sich zwei Comic Zeichner ganz sympathisch finden, dann macht man halt Projekte miteinander.
Das wäre dann nämlich auch so meine weiterführende Frage, wenn ihr gemeint habt, ihr wart quasi früher ein Stammtisch an Leuten, die sich eben kannten, regelmäßig getroffen haben und es ist so ein bisschen in alle Winde jetzt gegangen. Kann man sagen, ihr habt quasi, also vielleicht nicht durch die Bank weg, aber so allgemein gesprochen, also ein bisschen, also wart so als Anfänger noch unterwegs am Anfang eurer Karriere und seid dann über diese Krakel-Comics so ein bisschen eingestiegen, kann man das sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also es war für uns genau der Einstieg damals eben mit so einem Flyer, wo wir eigentlich selbst gar nicht wussten, was es jetzt eigentlich damit auf sich hat oder was wir jetzt wollen so ganz genau. Das waren so diese Initialfunken, dass man halt irgendwie mal so eine Parodie gemacht hat und damit mal einfach mal einen Print gemacht hat und da einfach mal verteilt hat und mal so geguckt hat, was kommt so zurück. Und dann eben über die Jahre immer ein bisschen größere Projekte. Ich glaube, was werden es sein? 6, 7 Jahre, wo wir so aktiv uns in der Comic-Szene bewegen. Ja. Eher so 7 Jahre, denke ich mal, so in den Dreh. Und genau, da immer wieder kleine Sachen auf die Beine gestellt haben entsprechend.
Okay. Und jetzt ganz aktuell, das, ich sag mal, das Autorenkollektiv, das immer für das jeweilige Magazin zuständig ist, das ändert sich ja auch. Das habe ich richtig verstanden, oder? Das ist also nicht immer dieselbe Crew, die da beteiligt ist.
Nee, also wir haben, sag ich mal, einige, die sehr gerne immer wie jedes Jahr einen Beitrag beisteuern. Dann haben wir immer mal wieder neue Leute, die wir kennenlernen, die ganz gern dabei sind. Genau, und so haben wir dann immer jedes Jahr eben ein neues Thema und gucken dann eben im Vorfeld, dass wir so ein bisschen die Leute ein bisschen Abwechslung zusammenkriegen und einfach auch immer so ein bisschen den Anspruch für uns pflegen, weil es halt am Schluss ein buntes Endergebnis wird, auch durchaus dem Namen Krakel-Comic entsprechend. Okay, das heißt, unser Anspruch ist auch zum Beispiel jetzt gar nicht, es gibt ja zum Beispiel klassischerweise die große Shazam oder das Mondo-Magazin und viele weitere Anthologien oder auch das War-Magazin, was ich jetzt die Tage auch mal in der Hand hatte. Also oft also wirklich sehr professionell gemacht, schon wirklich fantastische Sachen. Und wir haben gesagt, na, eigentlich ist auch ein bisschen der Spaß dabei zu sagen, Mensch, wir haben früher auf den Heftrand gekritzelt, ja, wir haben Spaß dabei. Unser Stammtisch, muss man auch dazu sagen, der entstand damals über den Zapf, der ja heute sehr erfolgreich noch Kinderbücher illustriert, der damals uns im Exil war, im schwäbischen Exil in der Kleinstadt, im Comicladen geshoppt hat und irgendwie an uns Kerle geraten ist und irgendwann gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Comic-Stammtisch. Und wir am Anfang, ach ja, wir lesen ja Comics gerne, aber oh, zeichnen, nee, lass mal nicht machen, du kannst es so gut, wir können das nicht so gut. Und ich denke, dann war einfach der Punkt irgendwer, dass wir gesagt haben, ach komm, da nach dem zweiten Cocktail macht das einfach irgendwie mal Spaß, wenn man so aus sich rauskommt. Und hatten da einfach eine schöne Zeit irgendwie. Und das ist auch so ein bisschen ein Ding, den wir uns bewahrt haben, dass wir einfach auch sagen, klar, es ist natürlich einige Beiträge, die wirklich auf einem ganz, ganz tollen Niveau sind. Aber trotz allem sagen wir dann immer wieder, naja, und wenn auch mal wieder Beiträge dabei sind, die ein bisschen mehr gekrakelt sind, wo es nicht alles genauso stimmt, wo nicht alles digital irgendwie perfekt ist. Auch dieser Perfektionsgedanke, dass der einfach nicht so im Vordergrund steht.
Ja, also quasi, um es so zu sagen, zwei Sprichwörter. Das eine Schnapsidee, quasi die was Gutes ist, dass man sich dabei gemütlich beim Bierchen einfach mal ein bisschen jammt. Und das andere, Mut zur Lücke. Das ist auch eins unserer, ja, ich möchte nicht sagen Maxime, aber quasi ein Antrieb, weil man kann ja quasi nach der Perfektion streben und gar nichts machen oder einfach besser werden durchs Machen. Und das ist das, was bei uns quasi der Fall ist, dass wir für jedes Jahr immer ein bisschen besser werden.
Also es ist quasi auch eine kunterbunte Sammlung an einzelnen Geschichten auf 1, 2, 3 Seiten, manchmal mehr, manchmal weniger verteilt. Ihr habt also auch jetzt nicht so wie Yasam, habt ihr zum Beispiel angesprochen, immer so ein Kernthema, das bearbeitet werden soll. Es ist eher so, dass die Teilnehmer des jeweiligen Magazins dann quasi einreichen und ihr guckt, was am Ende an Seiten rauskommt.
Also jetzt zum Beispiel für das aktuelle Magazin haben wir mal versucht, ein relativ konkretes Thema zu beziehen und die auch so ein ziemlich klar umkreist, die Themen an die Autoren weiterzugeben, um mal ein bisschen mehr ein Thema drin zu haben. Bei der letzten Ausgabe war so das ganz große Überwort Bio und dann haben wir das auch mal weitergereicht und geguckt, was uns wieder erreicht. Also da sind wir auch so ein wenig am Experimentieren. Im ersten Heft kann man sagen, hatten wir noch gar kein so konkretes Thema und haben uns da eben auch immer wieder mal ein bisschen versucht mit.
Aber ja. Ich sage einen Übertitel, nämlich ein bunter Strauß Unerfreuliches. Das ist so herrlich. Viel sagen, nichts sagen, da kann man eigentlich alles machen. Bloß der Tenor ist natürlich auf dem Unerfreulich, was aber nicht Umsetzung und Inhalte angeht, sondern eher so das Thema.
Einer der größten Feinde der kreativ Schaffenden ist ja die Deadline. Das heißt also, bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Arbeit auch fertig zu haben, um dann eben auch in Druck gehen zu können. Wie sieht denn das bei euch aus? Wer organisiert das? Wer hat denn da so ein bisschen die Hand über allem?
Also in diesem Jahr vor allem eben der Michael Huber, der dritte im Bunde, der Nevs, ist heute nicht dabei. Und ich gucke gerade, dass wir das eben jetzt in den Druck bald kriegen fürs neue Magazin. Ich glaube, da können wir da vielleicht nachher auch noch mal kurz kommen. Wir haben jetzt quasi die letzten, kann man sagen, 14 Tage ist bei uns so der Deadline-Stress und das die letzten Feinschliffe für das neue Magazin. Mhm. Damit wir das eben auch pünktlich in München präsentieren, was ja mittlerweile auch schon fast vor der Türe steht. Also das Comic-Festival in München. Das wäre jetzt zum Beispiel der nächste Deadline für uns.
Okay, bis dahin soll die Nummer 4 fertig sein, gedruckt auch in den zum Verkauf dann bei euch ausliegen.
Ganz genau. Da werden wir auch mit dem Stand vertreten sein und das ist jetzt das nächste. Da sind gerade die Deadlines sind durch. Wir haben die Beiträge soweit zusammen.
Jetzt geht es an das und dann Layouten und das Technische und dann an die Druckerei verschicken und so.
Ihr betreibt ja ganz klassisches Self-Publishing, das heißt, da gibt es jetzt keinen großen Verlag bei euch im Hintergrund, niemanden, der euch vielleicht ein bisschen was vorschießt oder beim Druck ein bisschen assistiert. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch relativ, also einfach die Druckvorlagen erstmal ausarbeiten muss, ja, dass das auch nicht selbstverständlich ist. Habt ihr euch das alles selbst beigebracht? Habt ihr das im Studium gelernt oder wie kam das?
Das mit dem Druckvorlagen, das ist quasi mein Beruf, mehr oder weniger eigentlich mehr. Ich bin ausgebildeter Grafikdesigner. Mhm. Und ich kenne mich mit Farbprofilen, Druckaufbereitung, Druckdaten erstellen aus. Es kommt mir natürlich sehr zugute, dass ich das kann. Dann kann ich solche Sachen selber für uns erledigen. Also zeichnerisch bin ich dann begeisterter Laie, aber das haben wir im Studium nicht beackert. Wir haben dann wirklich ganz, ganz streng hier HFG Ulm mit Grau in Grau und schwarze Typografie gearbeitet. Aber was gut hängen geblieben ist, eben das Verständnis um die Aufbereitung von Druckdaten und Erstellung von Printmedien.
Und auch an der Stelle ist dann halt, denke ich, wieder, was ich vorhin mal so angedeutet hatte, dieser perfektionistische Grundgedanke, das ist eben bei uns genau auch dann der Punkt, da sind wir dann auch, verstehen wir uns in dem Sinne auch als Fanzine, dass wir sagen, es geht hier um die Comic-Geschichten, die wir also auch so selbst in der Hand haben wollen, was es betrifft und eben auch jetzt keine massiven Vorgaben haben wollen, sondern auch so ein bisschen unser Ding machen wollen damit. Und das war uns eben auch wichtig. Und deswegen steht für uns also Verlagsideen gar nicht im Raum oder das irgendwie. Aber es gibt ja zum Beispiel einige von unseren Zeichnern, die ja auch schon zum Teil im Selbstverlag, zum Teil über andere Sachen ja auch ganz viele andere Comic-Anthologien mit dabei sind oder auch sogar eigene Sachen ja auch haben. Also ich denke an den David Fülecki oder die Lisa Neun ist ja auch in vielen Sachen dann vertreten. Also es ist dann auch ganz kunterbunt und da haben wir halt auch ein bisschen diesen Fanzine-Idee einfach.
Ja, das ist natürlich klasse, wenn die einzelnen Künstler ihren Lebenslauf dann eben auch schreiben können, dass sie unter anderem über euch dann quasi schon, also mit euch publiziert haben, also eben auch schon im Krakel Comic Magazin erschienen sind. Das ist natürlich geil für den Lebenslauf. Ist das denn so, dass grundsätzlich interessierte Künstler sich noch bei euch melden könnten oder seid ihr eigentlich, sag ich mal, ein relativ fest, ich bin nicht, nee, festgefahren, ist falsch, aber schon fester Kern, wie sieht's aus, sucht ihr noch neue Leute?
Ja, wenn man uns begegnet irgendwo, dann freuen wir uns. Also gerade auf die Messen, dass man eben vielleicht noch hinterher ein Bierchen hebt oder sonst was. Ich denke, das ist meistens der Punkt, wo wir die meisten Leute irgendwie kennengelernt haben. Ja. Oder irgendwo in solchen Zusammenhängen. Aber grundsätzlich sind wir da auch immer mit einem offenen Ohr da, auf jeden Fall.
Also einen offiziellen Open Call, dass uns Beiträge eingereicht werden können, so wie bei Jazam oder Murmel, haben wir so nicht, sondern neue Kontakte ergeben sich einfach, wie es der Marco schon bereits gesagt hat. Einfach mal wenn jemand sympathisch ist und auch irgendwie nicht alkoholische Leute sind auch herzlich willkommen. Und es ist natürlich der Eindruck entstehen, dass wir nur immer am Saufen sind. Und wenn die Leute humoristisch kompatibel sind, dann sehr gerne. Also wir
humoristisch
haben
jetzt, kompatibel?
Ja, wir haben jetzt keine solche Vorgaben, dass man perfekt gut oder in manchen Fällen auch perfekt schlecht sein muss, um bei Kackelcomic zu sein, sondern irgendwie mal schauen, wie die Leute, was sie sonst machen. Weil schräger Humor ist für uns ja wichtig und den wollen wir dann quasi fördern und in die Welt tragen.
Zum Beispiel bei dem nächsten Magazin, da kann man mich jetzt schon mal ein bisschen teasern, da wird das Thema wird zum Beispiel sein, sich über die Achtsamkeitsideen unserer jetzigen Zeit mal so richtig lustig zu machen und da viele Parodien auch dazu zu machen. Das heißt also Achtsamkeit, diese ganzen Ausmalbücher für Erwachsene und diese Betonung auf Entschleunigung und all das, und das werden wir mal ordentlich in den Kakao ziehen, das gehört natürlich auch ein bisschen derberer Humor bei uns völlig dazu, dass man eben mal drüber lachen kann, dass man sich auslassen kann. Das haben wir auch immer, denke ich mir, ganz wichtig, dass wir da auf einer Linie sind. Und da war es zum Beispiel irgendwo, beim Darko war das zum Beispiel zuletzt so. Ich habe dem seinen Comic durchgeblättert, weil ich hier in Mannheim irgendwie durch die Nähe da irgendwie einfach durch den Comicladen zufällig sein Buch in der Hand hatte. Und ich dachte mir plötzlich, wow, der erzählt die Art von Geschichten mit einem Zeichenstil, wie ich ihn mag. Und dann kommt er auch noch hier aus der Nähe. Und dann muss ich so jemanden auch einfach mal kennenlernen. Und mit dem Darko ging das, glaube ich, relativ schnell, dass da ein Kontakt dann da war über den Comicladen und so weiter. Aber ich denke mal, das gehört dann auch manchmal dazu, dass man so über die eigene Kunst oder die Kunst von anderen irgendwo auch gleich mal ins Gespräch kommt. Also nicht nur Bier, nicht alles ist auf Bier zurückzuführen.
Aber es hilft auf jeden Fall.
Ja, ja.
Wir haben es ja, wie gesagt, auf der Luxor Fantastic da kennengelernt gehabt, wo es, glaube ich, übrigens auch schon einen Termin für einen Nachfolger gibt irgendwie.
Ich glaub, ja, ich habe hier sogar einen Flyer irgendwo, am 21. Oktober.
Ja, prima, wer weiß ja nie. Sind das auch die Veranstaltungen, wo ihr dann vorhabt, eure Kage-Comics zu verkaufen? Oder ist es so, dass man die sich vielleicht irgendwie auch online im Shop bestellen kann? Oder sind die wirklich nur mehr so für euch und einen größeren Bekanntenkreis? Wieso ist das so geplant und wie tretet ihr mit dem Magazin auf?
Also das wäre genau so eine Sache, weil da sehen wir zum Beispiel wieder einen Vorteil, dadurch, dass wir nicht alle im selben Ort wohnen, was bei uns früher auch noch im äußersten Süden Zipfel gewesen ist, sondern mittlerweile sogar im Schweizer Bereich, wie der Michael oder anderswo leben, ist es ganz praktisch, dass wir eigentlich ziemlich viele kleine Veranstaltungen eben auch mitnehmen versuchen, kleine Comicbörsen oder sowas, wo dann der ein oder andere eben mal vorbeischaut oder man eben dann auch mit mehreren Leuten versucht, da zu sein. Das ist immer so ein bisschen der Plan. Das Leben kommt ja oft dazwischen, deswegen schafft man ja auch gerade oft die wichtigsten Veranstaltungen und freut sich natürlich auch, wenn es so neue Sachen gibt, wie eben das Luxor Fantastic. Und das ist für uns also schon, denke ich, ein wichtiger Standbein. Dann haben wir ja quasi über auch einen Comicladen, der quasi bei uns auch im Dunstkreis da ist, auch die Möglichkeit, dass es an physischen Orten da ist. Hier in Mannheim habe ich auch schon ganz gut ein paar Ausgaben im Regal zur Verfügung. Aber ansonsten haben wir dann keinen Webshop, was das betrifft. Oder kann
für die, mehr sagen. Die Südländer, die dürfen auch in Setual Comics und Spiele gehen. Auch quasi war für uns so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, der Comicladen in der Stadt, in Friedrichshafen, in der Weltmetropole. Vielleicht kennt das noch jemand als die Heimatstadt der Zeppeline. Das ist da, wo, was man sagen kann über die Stadt, weshalb sie bekannt ist. Ja, und da kann man die Comics auch kaufen. Und für Webshop haben wir noch keinen. Aber wir haben eine Facebook-Seite und wenn man uns dann anschreibt, dann schauen wir mal, dass wir das an den interessierten Leser weiterleiten. Ist auch viel, viel, viel persönlicher und netter als jetzt so ein anonymer Webshop, wo man nur seine PayPal-Adresse hinterlässt und alles automatisch abgewickelt wird. Sondern nein, das ist noch richtig schön persönlich bei uns.
Ja, Krakel-Comic irgendwie hat noch echte Menschen im Vertrieb und nicht irgendwie so Roboter.
Und selbst die Roboter sind sehr menschlich bei uns. Beziehungsweise die Menschen sind sehr roboterhaft. Ja.
Ja, das ist cool. Gerade so im direkten Kontakt mit dem Künstler kann man dann natürlich einfach sich auch mal einen Eindruck von den Leuten machen und gucken, ob man den jetzt unbedingt kaufen möchte. Weil es gibt schließlich eine große Auswahl an Comics und eine große Auswahl auch an Werken und Künstlern, die natürlich dahinter stehen. Und wenn man da so einen persönlichen Draht aufbauen kann und sich mal kennenlernen, ist das immer ganz cool. Nachdem wir jetzt hier inhaltlich ein bisschen auch mit euch beschäftigt haben und dem Magazin selbst, würden mich natürlich nochmal so ein paar allgemeinere Themen auch interessieren, vor allem auch eure Perspektive darauf. Ich weiß nicht, ob ihr das vor kurzem mitbekommen habt, aber da sind ja diese Marvel-Internas rausgerutscht. Und zwar ging es, um es kurz zu machen, es war quasi eine Reseller-Veranstaltung von Marvel für diverse für Reseller, die Comics halt dann weiter verticken. Und es ging im Endeffekt ging es um die zentrale strittige Kernaussage, dass Marvel keinen sonderlich großen Wert darauf legt, wer nun die eigentlichen Comics zeichnet. Wenn überhaupt, verkaufen sich Comics ausschließlich durch den Namen des Autoren und dann vielleicht noch, keine Ahnung, über den Titel halt, weil der Superheld entsprechend vorn drauf steht. Und um das halt ein Stück weiterzuführen auch noch, man hat quasi gesagt, eigentlich ist total egal, welcher Künstler das macht. Wenn es der eine nicht machen will, dann macht's halt der andere. Jetzt ist es bei euch ja so, dass bei euch Texter und Autor ja im Regelfall in Personalunion von einer und derselben Person umgesetzt wird. Ist das richtig?
Ja.
Wie seht ihr das denn? Gibt es da ein Spannungsverhältnis zwischen dem Zeichner oder dem Anteil des Optischen und dem Inhaltlichen durch den Texter? Oder kann das nur Hand in Hand funktionieren?
Also ich bin da ganz stark der Meinung, dass diese Arbeitsteilung auf jeden Fall, jetzt gerade wenn man ein bisschen größer denkt, also auf die größeren Märkte und auch wirklich, sag ich mal, das Produktorientierte, dass man es nicht nur ein Liebhaberobjekt hat, sondern wirklich sagt, so, wir wollen jetzt eine große Geschichte machen, die große aufspannen, dann denke ich mir, es ist eine sehr gute Sache. Das ist ja sowas, was in Deutschland noch gar nicht so verbreitet ist. Deswegen wundert es mich jetzt gar nicht, dass Marvel das schon so prominent sagt. Ja,
das war es rausgerutscht. Da sind sich die ja. gab es sofort wieder Reaktionen, wo sie das zurückgezogen haben und so.
Ja, ja,
aber es
hört
jetzt einmal raus. Ne?
Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass so Riesen wie Marvel da sehr kleinteilig auch arbeiten. Das heißt, ist ja auch de facto so, dass dann die einzelnen Teile nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen, aber ich denke trotzdem, dass die Produkte ja sehr gut sein können. An der Stelle fällt mir einfach immer nur ein, dass quasi die ganz wenigen, die das in Deutschland machen, sind ja der Felix Mertigat und die Verena Klinke. Und ich finde, die zeigen das ganz eindeutig, dass man mit auch der Aufteilung zwischen Autor und Zeichner doch durchaus nochmal also riesige Welten schaffen kann, ja, die man vielleicht als Zeichner so nicht schaffen kann. Also das hat mich dann sehr fasziniert. Und sonst ist es in Deutschland ja wirklich selten, also sehr selten oder vielleicht sogar einzigartig, weiß gar nicht.
Ja, also ich kann dem Marco da auch nur quasi zustimmen. Meine persönliche Erfahrung hat auch gezeigt, dass viele Werke, wenn zwei Personen dann arbeiten, dass das mehr sein könnte als jetzt nur eine Einzelperson, weil ein Zeichner hat vielleicht nicht das literarische Können und ein Autor vielleicht nicht das zeichnerische Können. Zum Beispiel, gute Beispiele sind, wäre zum Beispiel Bakuman von Obata und Oba. Das ist dann auch ein Autor, der die Geschichte schreibt und der andere setzt es zeichnerisch um und es ist wirklich wunderbar und sie ergänzen sich. Und ich habe das auch selber mal eine Zeit lang gemacht, mit auch unter anderem einen Krakel-Comic-Kollegen. Mit dem Robert Hack habe ich ihm ganz coole Cartoon-Ideen einfach auf einen Zettel zugesteckt und er fand sie vielleicht gut, vielleicht weniger gut, manche super und letztendlich ist das Ergebnis dann trotzdem noch anders gewesen, als ich mir vorgestellt habe, aber dann besser. Von dem her finde ich so ein Koarbeit zwischen Autor und Zeichner sehr gut. Wogegen ich skeptisch bin, ist eben, wie du es gerade erwähnst, irgendwie Marvel selber, dass die dann quasi irgendwelche Characters dann irgendwie totnudeln, dass dann irgendwelche Charaktere aus den 60ern immer noch heutzutage relevant sind und ja, und immer noch die eine Geschichte von Spider-Man aber ganz anders erzählt wird. Da bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan davon. Ich finde, wie man könnte auch wieder ein paar neuere Geschichten erzählen oder ein paar neue Characters erfinden.
Ist halt, denke ich, der Unterschied zwischen den ganz großen Dinosauriern auf dem Markt, die halt da auch viele, die das halt auch, glaube ich, nochmal mehr als Produkt betrachten und halt immer weiter zum Indie-Bereich, zum Liebhaberbereich letzten Endes. Aber ich denke trotzdem auch in Deutschland, dass es so, auch je mehr so Finanzierungen oder das Ganze irgendwie lukrativ wird, also als Comic-Zeichner oder als Comic-Schaffender zu arbeiten, dass es dann auch so eine Sache wird, die dann ganz spannend wird, auch gerade bei dickeren oder so umfangreicheren Werken, dann, dass man da die Arbeit doch besser nochmal aufteilt.
Auch um vielleicht sich einfach gegenseitig mehr so als Ergänzung vielleicht zu verstehen oder eben als Optimierung der eigenen Ideen. Du hast jetzt gerade, ihr habt jetzt gerade gemeint, dass man da natürlich auch einfach sich ein bisschen, ich sag mal, quasi befruchtet, um die eigentliche Geschichte dann vielleicht noch ein bisschen zu optimieren. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist vieles. Ich habe heute bei einem Interview hat einer der Kreativen, der für den Carlsen Verlag schreibt, hat gemeint, da ging es bald quasi um die Frage, ob das jetzt eine Ongoing-Geschichte ist oder ob da quasi ein Ende absehbar wäre. Und da hat er gemeint, alle guten Geschichten haben ein Ende. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kritik, die man bei vielen Ongoings, egal ob jetzt Superhelden oder meinetwegen auch, keine Ahnung, The Walking Dead hat ja im Endeffekt dasselbe Problem von Kirkman, dass die einfach kein Ende finden wollen. Aber das ist natürlich bei so One-, Two- oder Three-Pagern, wie sie bei euch auftreten, eigentlich gar kein Problem. lest ihr denn selbst auch Comics gelegentlich? Kauft ihr auch da was? Wie sieht das aus?
Ja.
Was denn so?
Also so meine persönliche Ecke ist, denke ich mal, also ich habe dadurch, dass wir hatten ja nichts früher, aber einen Comicladen, und da bin ich dann wirklich durchs komplette Sortiment getaucht. Also ich habe, glaube ich, auch den ein oder anderen Manga, war, glaube ich, so das ganz Initialfunken, aber dann relativ schnell doch auch einiges mehr. Und also Vertigo-Sachen, wo ich doch einiges die ganze Zeit gern gelesen habe oder auch immer noch. Und halt immer mehr hin zu so einem gewissen, also mir persönlich gefallen neben ganz vielen verschiedenen Serien, was alles Mögliche läuft. Wobei wenig aus dem aus jetzt Marvel DC, das ist so das, was mich persönlich nicht so flasht. Aber was mich zunehmend immer interessiert hat, waren gerade eben die deutschen Zeichner und auch gerade durch natürlich die Messen und so weiter, dass man die Nahbarkeit einfach auch hat. Vor allem der Marvel, also nicht der Marvel, sondern hier Marvel, den halte ich immer noch für ganz, ganz großartig. Den Peter Puck, den Phil, das sind so die mich in den letzten Wochen auch wieder öfters begleiten auf dem Nachttischchen. Die großen Anthologien von denen. Genau.
Und Michael, wie sieht das bei dir aus? Liest du Comics?
Ja, ich lese Comics und ich probiere jetzt die traurige lange Geschichte mal kurz und knackig zu erzählen. Und zwar habe ich im Alter von 10 oder 11 Jahren im Supermarktregal neben dem Mickey Mouse Heften habe ich dann zufälligerweise das Mad Magazine für mich entdeckt. Und da war mal quasi meine Welt so auf den Kopf gestellt und die hat mich dann sehr lange begleitet, bis dann quasi der Manga-Boom aufkam. Dann bin ich zu den Mangas übergetreten und man kann das so ein bisschen auf meinen Sachen auch irgendwie erkennen, dass ich mich so inhaltlich eher an die Mangas orientiere, an den genialen Wahnsinn, die sie da meistens haben und an diesen schlimmen Humor von Mad. Ich habe die franco-belgischen Klassiker habe ich dann übergangen ein bisschen, also kein Asterix, Spirou und Masupilami für mich, weil ja, Mad war einfach viel großartiger. Aber momentan lese ich auch gerne Mangas, Neuerscheinungen sind sehr spannend und auch hier, zwar habe ich mich darüber lustig gemacht, ein bisschen gescholten, aber auch hier der eine oder andere Graphic Novel ist auch sehr spannend. Quasi mal was anderes als Superhelden von Marvel, Spandex und explodierende Höschen in Mangas. Das ist halt, auch andere Geschichten, die ein bisschen geerdeter sind, können auch manchmal spannend sein.
Gegen Ende unseres heutigen Interviews würde ich gerne mit euch noch ein bisschen spekulieren. Gerade ihr als ja auch junge, aufstrebende Autoren und Zeichner, habt da bestimmt auch einen ganz eigenen Einblick in den deutschen Comicmarkt. Es ging unter anderem, habe ich mich heute Morgen mit dem, weiß nicht, ob ihr Racing Rainer kennt. Racing Rainer ist einer der größten deutschen Internetversender für eben Comics, macht vor allem auch viel über eBay, also man kennt den eigentlich, wenn man gebrauchte Comics im Netz kauft. Und da ging es unter anderem so ein bisschen auch um die Frage, ob jetzt die digitalen Comics den klassischen analogen Comics, den man eben schon mal blättern kann, die man mal als Klolektüre irgendwo hinlegen kann, oder eben, er hat das Beispiel am Strand gehabt, wo der Sand dann eben auch mal im Comic ist, ob die digitalen Comics dem klassischen Comic da jetzt nur eben den Rang ablaufen würden oder nicht, was er ganz klar verneint hat. Wie ist das denn bei euch? Wie seht ihr da so langfristig das Format des Comics? Was denkt ihr, was kommt da noch auf uns zu?
Also ich glaube, es kann gut sein, dass ein paar große Verlage das vielleicht nochmal mehr als Kerngeschäft dann irgendwann sehen, dass es irgendwie möglichst digital läuft. Ansonsten denke ich, Webcomics sind ja längst völlig etabliert als eigener Teilbereich. Und was ich halt glaube, dass speziell bei uns im europäischen Markt, kann man da glaube ich sagen, auch gerade in Deutschland durch diese, lustigerweise, natürlich diese Graphic-Novel-Geschichte, ja auch gerade dieser Weg beschritten wird, dass man sagt, nein, das ist eine Literatur, als hier ein großes literarisches Werk, ja. Und da denke ich mir schon eine ganz klare Brücke auch gespannt zum Medium, was geprint, das Printmedium letzten Endes ist. Davon gehe ich mal aus, dass das auch nicht so zu kriegen ist. Was jetzt so Heftchen und so Sammlersachen betrifft, ich glaube, das entscheidet sich dann wahrscheinlich über, gut, für die Zukunft, wer das Ganze hat, ob da die Sammler, die alten Hasen, die das gerne alles physisch haben, oder vielleicht auch eher junge Leser, die wahrscheinlich gerne einfach auch den Content konsumieren wollen. Das wird sich dann wahrscheinlich aus den Bereichen entscheiden. Aber es rein ein und für sich, das Comic und das Drucken, ist ja bis heute auch die Fanzines, ist ja eigentlich überall, ist ja auch so eine Sache, das irgendwo vielleicht noch nicht mehr so wichtig und relevant ist wie früher, aber es ja trotzdem nicht tot zu kriegen ist.
Ja, also so wie es der Marco schon sagt, beides befruchtet sich ja auch. Also schon die erwähnten Webcomics, von diesen, die bekannt sind und eine Fanbasis haben, erscheinen dann eben wieder gedruckte Werke. Einfach nur, damit man auch was Physisches hat, weil Server kann ja irgendwann mal abgeschalten werden und auf dem Tablet zu lesen ist vielleicht auch nicht immer so super. Und man denke dann die Splash-Pages, da bräuchte man ja zwei Tablets nebeneinander, um eine geile Doppelseite hinzukriegen. Von dem her hat so der Comic an sich ja immer noch eine, jetzt klingt das immer so fies, Daseinsberechtigung, aber nee, es ist schön, dass er da ist. Andererseits haben auch digitale Medien einen enormen Vorteil. Also wenn man so wie ich ein großer Manga-Fan ist, hat man dann irgendwann mal ein riesengroßes Regal mit Manga-Büchern, weil die auch sehr langatmig sind. Und da denke ich mir auch so, ja, die sind eigentlich schwarz-weiß, im kleinen Format. Hier und da wäre es mal vielleicht doch praktisch, wenn es die auch irgendwie in digitaler Form zu kaufen gäbe. Dann könnte man die auf dem Tablett mal einfach mal abspeichern und dann quasi so lesen, wo es nicht zum Beispiel gedacht ist, um da jetzt, wie soll ich sagen, was nicht darauf ankommt, auf, jetzt klingt wieder ein bisschen böse, auf Qualität, weil Mangas werden ja auch oft sehr kostengünstig produziert. In Japan werden sie ja quasi in so telefondicken Büchern publiziert, die dazu eigentlich da gedacht sind, dass man sie nachher wegwirft, wenn man dann sie ausgelesen hat. Von dem finde ich das irgendwie hier wiederum auch ein Vorteil, weil ja einfach von praktischen Überlegungen her. Aber ein Album auf einem Smartphone-Display, das funktioniert nicht. Es gibt schon so Apps, mit denen man dann quasi von Panel zu Panel springen kann, aber so das haptische Erlebnis, das ist das ist immer noch besser mit einem richtigen Buch als jetzt mit einem Smartphone.
Der Eindruck, den ich jetzt hier die zwei Tage auf der Comic-Con gewonnen habe, war schon der, dass die meisten Besucher vor allem über die Filme und Serien gelockt werden und da natürlich dann ihren Zugang zu dem, ich sag mal, erweiterten Umfeld der Comics finden. Das klassische Quellmedium allerdings, ne, also wirklich den klassischen Comic jetzt, das war wirklich nur eine Minderheit, die da vielleicht einen Zugang hatte und eben auch schon diese Comics liest. Deswegen denke ich durchaus, dass ich mich jetzt frage, ob ihr da langfristig irgendwie eine Entwicklung seht, ob ihr glaubt, der deutsche Comicmarkt wächst noch ein bisschen und kann profitieren aus den Einflüssen, die jetzt zum Beispiel auch aus der Filmwelt kommen, oder ob ihr eher denkt, es wird eher kleiner, wird sich vielleicht mehr so auf Webcomics spezialisieren, wo es vielleicht auch ein bisschen so eine Differenzierung gibt, auch in der Fangruppen. Erwartet ihr ein Wachstum oder eher nicht?
Also ich denke, das ist das, was ich in meinem jungen Leben jetzt auch schon auf der ganzen Comic-Messen schon so ein bisschen immer mitbekommen habe. Es geht sehr viel immer um eine Aufbruchsstimmung und ich denke, die ist auch so ein wenig ein Dauerzustand, dass sich gern das deutsche Comic auch so ein bisschen emanzipieren möchte schon immer und das auch tut an einigen Stellen. Sehr gut sogar an vielen Stellen, denke ich mir eben. Gerade wenn man so auch so, sage ich mal, Sachen wie das Shazam jetzt mal hernimmt oder eben auch mit Marvel, der ja das Kinderland jetzt als richtig schönes Graphic Novel hat und damit auch ganz neue Bereiche erschließt. Und zwar nämlich die Graphic Novels, die dann ja eben eher in dieses Feuilleton gehen, vielleicht auch wirklich ein bisschen gesellschaftliche Relevanz dann auch haben und dadurch auch vielleicht langfristige Werke sind, die einfach irgendwo wichtig wahrgenommen werden. Ich denke, das ist eine Sache, die ja tatsächlich passiert durch die in dem Fall Graphic Novels, aber auch durch viele andere Comics, die so ein bisschen in diese Richtung sich ausrichten, wo ja quasi das ganze Comic als Gesamtbegriff ja immer mehr so ein wenig Richtung Hochkultur wandern möchte. Und das ja auch an einigen Stellen schafft manchmal. Kann man allen nochmal drüber reden, was daran gut und schlecht ist, aber ich denke, das ist ja so ein Punkt, der sich abzeichnet. Und dann auf der anderen Seite ist ja eben das Populärere, wo ja jetzt seit ein paar wenigen Jahren eben auch die neuen Messen, die es ja gibt, sich da auch sehr, ich war leider noch nie auf einer Comic-Con, aber das war immer so mein Gefühl, was ich gehört habe. Ich glaube, der Michael kann da gleich eher was dazu sagen, dass es ja dort noch ein bisschen populärer ist. Auch im Luxor Fantastik habe ich ja auch den Eindruck gehabt, dass es eben sehr viele Leute gibt, auch Familien, die dann da hingehen, wenn es den DeLorean, der dann ausgestellt ist, also so ein bisschen diese nostalgischen Filmobjekte, die da auch einfach nochmal einen anderen Zugang schaffen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es doch durchaus zwei verschiedene Zugänge sind, die es, oder mehrere Zugänge wahrscheinlich, die es dazu gibt. Also so die Filme, was Serien und wirklich das Comic als Medium und in der Entwicklung und ja, als eigenes Medium eben.
Okay. Ja, vor allem würde mich mir, ich persönlich bin ja auch Comic-Fan, würde mich halt einfach freuen, wenn es die ganzen vielen Verlage, die es da draußen gibt, da gibt es auch wirklich viele gute deutsche Verlage und gar nicht mal nur der Verlag selbst, sondern eben auch Künstler wie ihr, die da jetzt hier im selbst veröffentlichen, dann entsprechend auch einfach auch publizieren, wenn die eine Gelegenheit kriegen, einen Markt und eine Plattform zu finden und einfach auch, sage ich mal, gewisse Vorurteile abgelegt werden können, das würde mich doch freuen, wenn es da immer mehr Leute gäbe, die da ein bisschen über ihren Schatten springen und vielleicht auch mal einen Blick in was Neues wagen.
Ja, gerade da das erwähnst, Vorurteile. Der Comic hat in Deutschland ja schon ja, immer einen bisschen schwierigen Stand gehabt. Das ist jetzt untertrieben. Hieß ja mal Kinderkram und ich kenne genug Leute, die dann quasi nicht mit Comics aufgewachsen sind, weil die Eltern sie schlicht verboten haben und gesagt haben, ja, nee, darfst nicht lesen, das ist Schund, aber irgendwie ein Asterix darfst du schon reingucken, da lernst du wenigstens was über Geschichte, also wie der Klassiker halt. Und ich bin aber sehr zuversichtlich, dass quasi die Nerds, die es trotzdem geschafft haben, Comics in Berührung zu kommen mit den anderen Sachen, die werden jetzt auch selber erwachsen, da sind es schon längst, können auch eigene Familien und ich denke mal, hoffe ich, dass sie diese tolerante Einstellung auch an ihren Nachwuchs weitertragen. Quasi der Wunsch wäre natürlich, dass Deutschland irgendwann mal so weit ist wie das Comic-Wunderland Frankreich, wo das praktisch im Alltag verankert ist, oder in Japan, wo man dann quasi seinen Manager- oder Weinprobier-Comic in der U-Bahn liest, neben dem der Love Story und dem Riesenroboter-Comic. Also das wäre sehr wünschenswert. Was für die deutsche Szene selber zu sagen ist, da du gerade die Marvel-Verfilmung erwähnt hast, dass sie viele Leute jetzt neu Zugang finden. Es gab schon mal damals in den 90er durch den Film Der bewegte Mann ist auch der Ralf König bekannter geworden, im breiteren Publikum. Und vielleicht braucht es wieder sowas, dass man quasi die Deutschen wieder erweckt werden, meinen deutschen Comic wieder zu lesen.
Also eine Verfilmung eines deutschen Comics.
Genau. Quasi von deutschen Autoren, deutschen Zeichnern.
Also was ich an der Stelle auch mal ganz spannend finde, was ich noch gerade als Anekdote an der Stelle, was ich jetzt im letzten halben Jahr entdeckt habe, ist einfach auch, wie gut die Bibliotheken mittlerweile sortiert sind, was die Comics betrifft. Also wenn ich mir so überlege, wie ganz früher, da gab es zwar schon auch Comics immer, aber es begrenzt sich doch schon irgendwie so ziemlich auf Asterix und vielleicht noch so ein, zwei andere Serien. Also das war immer mein Ding. Und irgendwie neulich stand ich wieder in der Bibliothek und dachte mir, ach, wenn ich jetzt noch irgendwie die Zeit hätte, mich da hinzusetzen, so viele so Klassiker und so Kultwerke, wo ich mir auch denke, ach, das ist schon schön. Also es macht dann auch mal richtig Spaß, das auch zu sehen.
Das ist wirklich eines vielleicht der schönsten Schlussworte seit langem, dass man, glaube ich, einfach mal den, wer zunächst kein Geld in die Hand nehmen möchte, sollte auf jeden Fall mal seine Bibliothek des eigenen Vertrauens mal aufsuchen und einfach mal da in die Comic-App-Ecke stöbern. Ich kann das jetzt hier speziell von Frankfurt am Main auch bestätigen, die Hauptbibliothek ist eigentlich ganz gut ausgestattet mit Comics. Vielleicht könnt ihr uns am Ende noch einen gefallen und verratet uns, wo wir euch im Speziellen einzeln und auch Krake Comics vielleicht online noch finden können und wo man euch vielleicht sogar live persönlich nochmal antreffen kann.
Ja, also das Krake Comic Hauptlabel, ich benutze jetzt mal hier die musikalische Analogie oder das musikalische Bild, also das Hauptlabel Krake Comic findet man unter krakecomic.de. Comic aber bitte mit K und K geschrieben. Aber die Links sind dann wahrscheinlich eh in der Beschreibung unten. Genau. Wenn wir einfach mal anklicken. Ja. Krake Comic, mein Blog findet man unter blogovic.com. Auch lieber unten draufklicken, als jetzt hier einzugeben, weil es ist ja schwierig zu buchstabieren. Hätte ich mir im Vorfeld vielleicht überlegen sollen, Hüstel. Und live auf Tour sind wir. Eine Gemeinschaftstour ist dann der Comic Festival München. Und Solo-Auftritt von mir ist dann auf der Comic-Con in Stuttgart. Auf der Comic-Con Germany heißt es, glaube ich. Man verliert jetzt den Überblick. Sonst bin ich auch in der Schweizer Szene recht aktiv, also in Winterthur beim Comic Slam. Der ist jetzt leider schon gewesen. Da kann man mich antreffen. Und hier und da auch auf der Comic-Börse in Zürich.
Und auf dem 24-Stunden-Zeichentag vermutlich noch.
Auch in Winterthur.
Das wird auch noch ein Event.
Und Marco, wo können wir dich finden?
Also auch über das Krakel-Comic, vor allem auf Facebook. Einen eigenen Blog habe ich momentan keinen, den ich entsprechend die Zeit rein investiere, die es bräuchte, dass regelmäßiger Content da wäre. Insofern einfach auch über das Krakel-Comic ganz regulär.
Kann ich bestätigen, dich erreicht man da sehr schnell und du antwortest auch relativ fix. Also kann ich da über den Krakel kann ich nur bestätigen. Ja, dann Marco und Michael, vielen lieben Dank für eure Zeit.
Ja, vielen herzlichen Dank fürs Interview.
Wir danken dir. Ja.
Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Krake Comic Magazin.
Danke.
Dankeschön.
Danke.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao. Tschüss.